mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.
Wir grüßen euch zu einem Thema, bei dem ihr vielleicht sagt, darüber habt ihr doch schon mal geredet und das stimmt und wir werden es noch häufig tun, denn wir reden über Entscheidungen. Letztlich ist unser Gehirn ja auch ein Entscheidungsorgan und wir entscheiden ja unglaublich viele Dinge. Also jetzt schon beim Frühstück musste ich entscheiden, frühstücke ich doch ein bisschen mehr, esse ich noch ein Ei. So, das sind alles Sachen, die ihr alle kennt. Putze ich jetzt die Zähne oder gehe ich erst kurz raus? Und all diese zwar banal wirkenden Entscheidungen sind aber ja alle Entscheidungen. Und da gibt es wichtigere und unwichtigere. Und der Mann, der sich richtig damit auskennt, ist unser Dr. Brain. Das ist Dr. Sven Sebastian. Er ist Neurowissenschaftler. Er coacht sowohl Privatpersonen als auch Firmen und Institutionen zu Arbeitsabläufen und er kennt sich aus mit unserem Gehirn.
Und ich habe mich ganz bewusst heute entschieden, wieder ganz bewusst, intuitiv fast schon, das gemeinsam mit Ingo Hoppe zu machen. Ingo Hoppe ist Kommunikationscoach und Trainer, Bestsellerautor und Radiomoderator hier in Berlin. Und ich freue mich, dass wir uns erneut wiederholend entschieden haben, hier gemeinsam Zeit zu verbringen und ein tolles Thema zu behandeln.
Entscheidung ist wirklich, ist ein super Thema. Egal, ob ich mit meinen Töchtern rede oder mit Klienten. Ich habe ja auch viele Klienten aus der Politik. Und da geht es dann auch immer darum, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich eure Oberentscheidung? Also warum macht ihr das? Und dann kann man so von, mit denen gucke ich oft von oben nach unten rüber. Aha, wenn meine Entscheidung ist, ich will das und das positiv verändern, dann ist es sinnvoll, das und das und das zu tun. Wenn meine Hauptentscheidung ist, mir ist ganz egal, was da passiert, Hauptsache ich werde wiedergewählt, dann führt es natürlich zu anderen Entscheidungen. Und was ich zu meiner Tochter oft sage, wenn sie mit sich hadert, und darüber kannst du gleich noch toll ein bisschen reden, dann sage ich ihr immer, Schatz, es ist wie beim Berg hochgehen. Du kannst gucken, so weit wie du eben gucken kannst. Und von oben stelle ich dann auch häufig fest, hey, diese Entscheidung war blöd. Aber da kann ich mir dann auch verzeihen und sollte es auch tun, denn vorher konnte ich nicht weiter gucken.
Ja, da hast du ganz viele wichtige Punkte schon genannt, auch das Verzeihen können, ne? Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die man dann in dem Moment eben auch so trifft, dass man sagt, die wird passen, die ist richtig, die kann dann wieder falsch sein, dass man sich eben nochmal verzeiht insgesamt. Und was ich sehe, bin ja viel in Verwaltungen unterwegs, ne? Gesundheitswesen und so weiter, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, und die müssen immer recht zügig, schnell, sehr unplanbar manchmal, noch nicht so voraussehbar, Prioritäten setzen. Ja, es wird immer so schnell gesagt, ja, mach mal eine Prioritätenliste oder du musst nur priorisiert sein, dann klappt das schon. Das ist eben heute schwierig, weil du triffst dann zwar eine Entscheidung, du sagst also Nummer 1 ist das, 2, 3, 4, 5 und kaum bist du im Büro, zack, alles durcheinander.
Ja.
Ja, diese Unvorhersehbarkeiten alles. Und da braucht es heutzutage aus meiner Sicht wirklich eine neue Technik, eine neue Herangehensweise für diese Welt, die wir gerade jetzt haben, dass die eben nicht mehr so stabil ist, so linear ist. Ne? Und da sieht man eben, dass Entscheidungen neurobiologisch betrachtet im Gehirn nach wie vor noch so ablaufen, wie sie ablaufen. Aber das muss angepasst werden an die neue Lebens- und Arbeitswelt, wo wir eben wirklich nicht mehr ganz klar immer sagen können, da ist der Weg, das ist das Ziel, das sind die Ressourcen, also wo nicht die Mittel auch immer so klar sind.
Ich glaube, du beschreibst es sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das auch kennen, also aus dem Alltag. Wir haben dann so eine Führungsebene und vielleicht hat die uns auch mal zu so einem netten Seminar mit PowerPoint eingeladen und sagt uns dann so, das ist jetzt hier das Ziel und das machen wir so, Schritt 1, 2, 3. Und dann haben wir das alles schön verinnerlicht, trinken noch einen Kaffee oder einen Tee zusammen, Schritt 1, 2, 3. Und dann, das, was du beschreibst, wenn zack, kommt der Arbeitsalltag und wir stellen fest, tja, 1 funktioniert nicht, 2 geht gar nicht, 3 ist völlig unmöglich. Und nun müssen wir irgendwas tun. Wir müssen
dann voll neu wieder uns einstellen darauf, ne, und entsprechend auch den Zielkorridor verändern und so weiter und so fort.
Du hattest ein schönes Beispiel erst, präsentier das doch nochmal mit dem Kindergarten.
Ach Mensch, den Kindergarten, ja, das ist wirklich, also wir fangen mal so an. Es gibt ja zwei Denkweisen im Gehirn. Ich muss jetzt mal kurz ein bisschen Theorie machen.
Ja.
Und die eine Denkweise ist ja das Automatisierte, Intuitive. Das sind Denkweisen, die uns zu Entscheidungen führen im Alltag, worüber wir nicht lange nachdenken. Also intuitiv manchmal aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus, das ist richtig, das ist falsch, ne? Das ist das und dies und jenes. Und dann gibt es natürlich auch die Automatisierten, die im Basalganglien sitzen, die drin sind, solche Platten in unserem Gehirn oder CDs, ne, wo wir dann grundsätzlich immer geradeaus denken und das ist klar, so mache ich das, ich entscheide das, das und das. Das ist die Mehrzahl an Entscheidungen, die wir treffen. Wir treffen ja 20.000 Entscheidungen pro Tag, das sind also alle 3 Sekunden, wenn man die Schlafzeit wegnimmt, ne, obwohl das Gehirn da auch noch viele Dinge entscheidet. Und diese Vielzahl an Entscheidungen können wir nur schaffen vom Gehirn her, wenn wir sie automatisiert machen.
Ja.
Ja, da geht natürlich Kreativität verloren, ne? Wir bleiben manchmal auch im Tunnelblick und so weiter. Und unter Stress gehen wir auch auf diesen Automatismus. Und dann gibt's eben die, ja, bewusste kognitive Entscheidungsfindung im Gehirn. Und die ist anstrengend. Die braucht Zeit, die braucht Energie, die braucht Wissen, ja, die braucht Muse, die braucht auch schon mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und die zwei großen Felder sind das. Diese intuitiven, emotionalen, ja, automatisierten Entscheidungen und einmal die kognitiven und im Grunde genommen bewussten Entscheidungen. So, jetzt komme ich zum
Kindergarten. Ja, also wir haben jetzt den intellektuellen Background und du hattest uns einen Kindergarten kreiert und wir sind ja noch in der Problematik, viele Menschen wegen des Krieges aus der Ukraine kommen zu uns, da sind auch viele logischerweise Mütter mit ihren Kindern und die müssen irgendwo untergebracht werden und wir hatten uns jetzt einen Kindergarten vorgestellt, du bist der Oberkindergärtner.
Ich bin der Leiter des
sozusagen, der Leiter.
Kindergarten. Einrichtungsleiter nennt man das, Leiterin.
Verstehe. Mhm. Ich gärtner da so rum, also ist jetzt nicht repräsentativ, denn da sind prozentual ja meist mehr Frauen in unserer Kindergarten, ist jetzt mal so, egal. Und da stehen jetzt ganz viele vor der Tür, die nicht angemeldet sind.
Und so kann es manchmal passieren, so wurde es mir erzählt vor kurzem, ne? Also die Leitung des Kindergartens hat ja dann bestimmte auch didaktische, methodische, pädagogische Vorschriften oder Vorstellungen. Ne? Man will also die Kinder, die dort vor Ort sind, erstmal so, ja, sagen wir mal, mit denen umgehen, ne, und beschäftigen und so weiter, je nach Fasson der Kinder, nach Bedürfnis, ne, nach Ressource, nach Stand der Dinge. Da brauchen die aber einen bestimmten Personalschlüssel dazu, um das zu schaffen. So, nun haben die normalerweise 100 Kinder und jetzt kommt Ukraine dazu gewesen, so, dass Ausländerbehörde einfach sagt, okay, die Kinder müssen irgendwo hin aus der Ukraine und da haben sie die da hingeschickt. Ja. Und die Leiterin wusste nichts davon. Sie macht also ihren Kindergarten auf früh und hat ihren Stamm und weiß Bescheid, ist geplant, hat Prioritäten gesetzt, hat entschieden, wir machen heute das und das und das und zack, stehen 20 neue Kinder da. Mhm. Und jetzt kommt es genau drauf an, jetzt kann sie jetzt im Grunde genommen an den Zielen festhalten, die sie vorher hatte, oder wie muss sie jetzt agieren?
Ja, wenn sie an den Zielen festhält, alle müssen individuell betreut werden, dann kann sie nur scheitern.
Da kann sie nur scheitern, denn sie guckt jetzt zurück und dann sagt sie zu mir, Sebastian, wenn ich dann zurückgucke von den 20, die eigentlich da sein sollten, ja, sind ja gerade mal jetzt 10 da, Betreuer. Ja, und Pädagogen.
Ja.
Und das fängt schon mal an. Und das heißt also, wir müssen in diesem Moment eine andere Technik anwenden, in solchen Momenten, das Unvorhergesehenes, Unvorhergeplantes. Und zwar nennt man das, kann man, es gibt einen Begriff, ja, das Effectuation. Effectuation, ein Kunstbegriff, ne? Was macht den wichtigsten Impact jetzt aus, ja? Was muss ich jetzt entscheiden, damit ich das in diesem Moment hier wuppen kann? Mhm. Ich kann die Kinder nicht wegschicken, ich kann die Eltern nicht wegschicken, ne? Die sprechen jetzt auch nicht alle Deutsch unbedingt, ne? Also muss ich anders herangehen. Ich muss jetzt anders priorisieren, anders entscheiden.
In diesen Situationen, finde ich, zeigt sich Führungsstärke.
Ja.
Weil dann Frauen oder Männer nach vorne preschen, die dann pragmatisch sind und oft auch, das habe ich häufiger erlebt, gegenüber den anderen sagen müssen, ja, ich verstehe, die Vorgaben sind ABC, aber ABC funktioniert, ihr seht doch, ABC funktioniert nicht. Wir müssen uns jetzt davon trennen, von ABC, das fällt vielen schwer. Und die, die ich als führungsstark empfinde, sagen, dann machen wir jetzt D3. Und das kreieren wir jetzt aus der Situation.
Wichtig dabei ist, dass diese führungsstarken Menschen dann den anderen natürlich die Sicherheit geben und die Rückendeckung geben, dass wenn das Top-Management dann kommt, also dann die Behörde sozusagen bei dem Kindergarten und sagt, wie habt ihr hier gemacht, ja, dass die dann nicht ins Messer laufen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also es muss sehr gekoppelt sein mit einer Rückendeckung.
Ja, verstehe.
Und mit einer Klarheit für den Moment des Geschehens entscheiden wir das jetzt so. Weil die Situation es erfordert. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir an unseren Grundentscheidungen grundsätzlich rütteln.
Ja, verstehe.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ist
situationsabhängig.
Ja. Und da wird es natürlich jetzt sehr spannend, weil der Kindergartenleiter ist jetzt da, die Leitung da, ne? Dann sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, die sind meistens frei oder auch nicht frei, der Anstellung. Und jetzt spielt genau das eine Rolle. Ziehen die mit, ziehen die nicht mit? Ja? Sind die jetzt rational mit dabei, kognitiv, ja, bewusst oder spricht ihre Intuition, ne, aus ihrem Bauch heraus? Und das sind die Kämpfe, die wir jeden Tag dann haben. Ja, wie kann ich das jetzt argumentieren, rational, kommunikativ? Ne?
Das ist das, was teilweise dann bei mir im Coaching landet. Wenn jetzt, also sind häufig Frauen bei mir, wenn die Frau, wir bleiben mal bei diesem Beispiel, die Frau mit Führungsposition jetzt sagt, wie kann ich meiner Mannschaft erklären, ja, wir haben euch gedrillt auf ABC, aber ABC in dieser Situation spielt nicht mehr mit. Wie bekomme ich die Gehirne ins Boot? Also wie muss ich die ansprechen? Und ich sagt dann immer, nimm erstmal das, was bei den anderen schwebt, nämlich wir wollen noch ABC. Also, hey Freunde, ich weiß, wir haben alle gelernt, ABC ist richtig und das ist im Grunde auch richtig. Nur jetzt kann es nicht funktionieren aus den und den Gründen. Das entspannt die schon mal ein bisschen. Also man nimmt die da ab und geht mit denen dann neue Wege. Was passiert da in unserem Gehirn?
Bei solchen Gesprächen, Kommunikation oder Entscheidungsfindungen spielen eben alle Gehirnareale eine Rolle. Wir hoffen ja immer, dass wir sagen, okay, hier in dem Fall kann ich jetzt rational entscheiden. Also nur mein Frontalhirn reagiert. Dann sagen manche, hier muss ich emotional, intuitiv, also mein Bauchhirn in Anführungsstrichen, ja, reagiert. Und mit, aber alles hängt miteinander zusammen. Das ist ganz entscheidend. Das heißt also, wir müssen eine Selbstkontrolle in uns haben. Wenn wir eine Entscheidung treffen wollen im Moment des Geschehens, müssen wir uns bewusst sein, erstens, was passiert kognitiv in meinem Gehirn? Welche Gedanken habe ich? Welche Gedanken haben die, wie du gerade gesagt hast, Gehirne abholen? Wo ticken die gerade? Zweitens, positive Emotionalität aufbauen. Das ist das Emotionssystem, limbisches System. Zu sagen, wir entscheiden jetzt nicht A, B, C, D, sondern wir entscheiden uns dagegen für diesen Moment. Was uns aber damit hilft, dieses Ding hier zu wuppen.
Wir scheinen uns jetzt für den augenblicklichen Erfolg.
Für den augenblicklichen Erfolg. Und das muss man emotional untermalen, indem man sagt, Achtung, ich weiß, wo ihr steht. Zweitens, wir müssen uns jetzt anders unterscheiden. Einsicht in die Notwendigkeit. Ja, da gibt es so einen Entscheidungsdruck auch. Und gleichzeitig zu sagen, wir packen das aber auch, wuppen das zusammen, weil wir es schon mal geschafft haben. Und das führt uns in eine bessere Zukunft so ungefähr. Ja. Also du musst auch die Zeitschiene noch mit reinnehmen. Und so sieht man, das Gehirn ist dann total damit beschäftigt.
Du hast was Schlaues gesagt eben, nämlich
nicht nur eins, ich sag
oft du viele Sachen, also etwas fast noch Schlaueres als sonst, was kaum.
Du hättest sagen können, du hast tausend Sachen ist. Heute schon schlau gesagt.
Ja, danke. Dein Gehirn wird gestreichelt.
Das ist das Abholen, was wir gerade. Ja, genau.
Du hast also gesagt, wichtig ist, dass wir dann nicht in Anarchie verfallen. Also wir machen jetzt immer nur noch DEF, sondern wir wissen, das Ziel war mal ABC. Und meine Frage an den wirklich schlauen Dr. Sven Sebastian lautet, was passiert, wenn das auf die Dauer nicht funktioniert? Konkretes Beispiel. Ich hatte vor kurzem jemanden in der Sendung aus dem Berliner Strafvollzug. Und der sagt, hey, unser Ziel ist, und dafür sind wir angetreten, die Menschen zu resozialisieren. So ist eigentlich die Idee. Mhm. Die werden bestraft, kommen ins Gefängnis, dann soll ihnen da erklärt werden, war nicht so gut. Und wenn du rauskommst, hast du vielleicht eine Ausbildung oder du hast das Verständnis, was blöd war. Und dann wirst du ein besserer Mensch. So. Aber, sagt er, die Praxis ist, so und so viel Prozent der Leute, die in unseren Knästen sitzen, sind drogenabhängig. Mhm. Die andere Anzahl von sprechen überhaupt nicht meine Sprache. Und wir verwahren die eigentlich nur noch, obwohl unser Anspruch ist, und so haben wir es auch gelernt, dass wir sie resozialisieren sollen. Wenn das über Jahre funktioniert, dass in den Sonntagsreden immer A ist, aber du weißt, du kannst gerade mal B noch so wuppen, das macht ja auch was mit dir.
Das frustriert natürlich, ne? Das ist wie gegen die Wand fahren immer die ganze Zeit. Das ist Betrug an sich selbst. Das ist natürlich emotional, motivational, schädlich total. Und deswegen ist es wichtig, wäre es wichtig, alle Beteiligten an den Tisch und die Zieldefinition neu zu benennen. Und zwar entsprechend den vorhandenen Ressourcen, die man hat. Und das ehrlich und offenen Herzens. Weil sonst rennt man da ein Ziel hinterher, was dann irgendwie als große Kampagne steht. Und diejenigen, die es dann machen sollen, sind entsprechend demotiviert und dadurch eben hat man Dropout-Rate und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen für solche Fälle immer wieder einen Blick darauf, ja, wir haben ein Konzept, wir haben einen Plan, wir haben da auch so eine Vision meinetwegen, eine Mission. Und dann sich zu sagen, aber vieles heutzutage ist zukünftig betrachtet nicht vorhersehbar, nicht gestaltbar auch direkt. Und deswegen müssen wir uns dann die Frage stellen, über welche Mittel verfüge ich überhaupt? Nicht die Ziele immer so stark ins Auge zu nehmen, sondern sagen, welche Mittel haben wir überhaupt? Und das würden die Menschen, die dort arbeiten, ja entsprechend sagen können. Ich habe nur begrenzte Mittel zurzeit. Personal fehlt, das fehlt, das fehlt. Das wird ja mit der Grund- und Größenzeit und die Drogeneinnahme natürlich oder die ganze Sache. So, das heißt also, wir müssen neu justieren. Welche Mittel habe ich? Mit wem kann ich darüber reden, über die Zieldefinition? Ist das wirklich eine gute Kollaboration, Vertrauen und so weiter? Ne? Und was kann ich jetzt tun? Und was können wir gemeinsam verbindlich dann vereinbaren und brauchen wir noch Sparring-Partner dazu?
Ja.
Und das ist so eine andere Art, als zu sagen, wir haben hier ein Ziel, das müssen die Ergebnisse her, das ist so ein 5-Jahres-Plan, alles linear und jetzt macht mal.
Ja, deshalb ist auch so wichtig, dass die Ebenen untereinander kommunizieren. Und dass ich auch, wenn ich auf der Ebene bin, auf der ich ausführen soll, dass ich auch die Möglichkeit habe, ich erlebe viel Führungspositionen Leute, die denken, naja, läuft ja so und ich will jetzt nicht, jetzt kommt mir nicht ständig mit Generve. Und ich gebe denen dann immer so eine Perspektive von, wenn die Menschen wissen, dass sie an dich rantreten können, die für dich arbeiten oder für die Unternehmung, dass sie vertrauensvoll an dich rantreten können, dann werden sie es auch nicht missbrauchen. Aber dann wirst du, wenn du Führungsperson bist, schneller wissen, was unten eigentlich schief läuft und kannst viel effektiver gegensteuern. Also diese Elfenbeinturmabschottung am Ende kostet sie, finde ich, viel mehr, als sie bringt.
Absolut. Es ist gerade in der heutigen Zeit, die wir haben, wo so vieles eben nicht planbar ist, vorhersehbar. Und jetzt bei deinem Fall, wo die Gehirne ja entsprechend verführt werden durch bestimmte Substanzen, was weiß ich, ja, wo man kaum noch steuern kann so direkt, ne, heißt es also ganz klar, sich zu überlegen, wenn man überhaupt was plant. Wir können dieses Effectuation-Konzept ja aufs Privatleben auch beziehen, ne? Wenn man jetzt mal eine Entscheidung treffen will, ne, die nicht ganz klar ist, ne, kaufe ich das Haus, kaufe ich nicht, ne, heirate und so weiter, ne, dass man sagt, okay, stopp, ich überlege jetzt mal nicht das Ziel, ne, ich will verheiratet sein, ich will ein Haus haben, so weiter, sondern ein Haus wäre eine Idee erstmal, ja, ne, so offen, Ideen offen. Habe ich Mittel? Welche Mittel habe ich überhaupt? Gibt es jemanden, der mir dabei hilft? Kann ich einen Sparing-Partner gewinnen? Mit wem rede ich überhaupt darüber? Mit einem Pessimisten oder mit einem Optimisten? Ja, mit einem Erfahrenen oder nicht Erfahrenen, ne? Was kann ich jetzt tun vor allem, ne? Damit ich da in die Richtung komme überhaupt erstmal. Und das zu sagen, okay, wie Partnerschaften bilden und vor allem auch einplanen, dass es Zufälle gibt. Dass es natürlich auch bestimmte Faktoren gibt, die wir nicht planen. Und also man sagt dazu immer, plane auch das, worauf du verzichten kannst auf dem Weg dahin, wo du hin willst. Also du fängst an, ein Haus zu bauen, nehme ich mal das Beispiel, ne, und sagst, ich möchte eine Terrasse, ich will das und das. Und jetzt merkst du, das Baumaterial fehlt, das Geld fehlt. Ja. Ne? Dass man sagt, okay, das ist schmerzhaft, aber es ist notwendig, ja, zwingend notwendig, dass wir da ein bisschen ans Einschränken. Das ist die Dynamik, die wir brauchen in der heutigen Zeit, wenn wir bestimmte Ziele verfolgen wollen. Und deswegen sage ich, Ziele, Biologie kennt kein Ziel in dem Sinne. Ja. Weißt du, das, Biologie kennt Wachstum oder Niedergang oder Starre oder Fortpflanzung, solche Dinge. Aber sonst ist das, klar, nehmen wir Ziele, um uns ja zu managen, zu steuern. Hatten wir das Thema Ziele heute? Nee, ne? Wir hatten heute Thema.
Aber über Ziele haben wir auch schon geredet, ja. Ja, so, aber die Entscheidung ist dann ja auch.
Hängt ja zusammen, ne? Ich war gerade verwirrt.
Und das Ziel ist ja auch schon eine Entscheidung.
Jetzt hast du mal gesehen, wie effizient wir jetzt sind, ne? Wir haben jetzt nochmal, ich habe jetzt ja den Zielkorridor erhöht. Ich habe jetzt Effectuation mit dir gemacht.
Sehr gut. Ich möchte nochmal mit dem Verzeihen mit dir darüber reden. Oh, ja. Ich glaube, weil das für viele wichtig ist. Und lass uns gerne nochmal in dem Wirtschaftsbeispiel bleiben. Es sind eigentlich zwei Themen. Ich erlebe manchmal Menschen, so die waren finanziell sehr erfolgreich und haben ihren Lebensstil entsprechend angepasst. Also große Wohnungen, großes Auto, vielleicht zwei Autos, nur die teuersten Restaurants und weiß nicht, drei Freunde oder Freundinnen oder so. Und intelligent finde ich immer, wenn es schief geht, nicht monatelang, also finanziell schief geht, zu sagen, ja, geht jetzt schief, aber ich habe mich an drei Autos gewöhnt und drei Freundinnen und die Kurse. Ich sage denen immer, schnell weg.
Ja, verstehe.
Schnell mit dem Überschüssigen, schnell weg. Mhm. Ein Auto reicht.
Ja.
Verkleinern, zack. Und wenn es dann wieder hochgeht, dann andocken,
fünf Autos
kannst du wieder. Freundin. Ja, bitte mehr. Ja. Aber erstmal schnell runter. Das fällt, finde ich, vielen Menschen schwer.
Naja, dann hast du ja an was gewöhnt. Ich meine, wer gibt denn gerne ab? Das ist ja klar, das Gehirn gibt überhaupt nicht gerne ab. Mhm. Das ist ja Pain, ja.
Also das mag mein Gehirn nicht.
Nee,
ja. Okay, wie sage ich es ihm?
Dem Gehirn?
Ja.
Du kannst es dem ganz oft sagen, es wird immer dran festhalten. Weil es jetzt auch noch sagt, ich habe mich dafür entschieden. Ich wollte 20 Freundinnen, nee, so viel waren es jetzt nicht, 6 Freundinnen oder Freunde, ne, oder Partner oder Partnerin.
Geht aber schnell bei dir mit der Erhöhung, aber gut, das können wir ein andermal analysieren.
Wenn man die Kraft dazu hat irgendwo noch, dann kann man das machen.
Verstehe.
Also wenn kann man jetzt wirklich sagen, okay, ich habe mich dafür entschieden, ja, und ich habe da auch investiert drin und das sagt das Gehirn, das kann ja nicht alles falsch gewesen sein und jetzt muss ich das doch auskosten, warum soll ich das jetzt abgeben, wird sowieso, also es kommt eine Verklärung im Gehirn zustande dadurch. Aber klüger.
Ja.
Das ist der Frontalhirn hier vorne. Das sagt Klüger, was du gesagt hast. Ne? Reduzier wieder ein Stück. Du hast genossen. Vielleicht kommt es auch wieder. Freu dich drauf.
Ja.
Aber das andere ist das Emotionale. Und man kann im Grunde genommen Entscheidungen, wenn man jetzt sagt, es gibt eben die intuitiven, emotionalen, ne? automatisierten und dann auf der anderen Seite die kognitiven, bewussten. Aus dem heraus können wir eben 5 Haupttypen der Entscheidungen kreieren.
Okay, erzähl mal.
Das würde ich jetzt nochmal so reinwerfen hier.
Ne? Wirf, ja.
Ja, ne? Es gibt die automatisierten Entscheidungen, die sind klar. So ganz schnell, wo du zack sagst, so und so und so.
Ja.
Das ist so Gewohnheiten dann auch, da spielt das eine Rolle. Ne? Und dann gibt es diese Entscheidungen unter Zeitdruck. Deswegen soll man sich ja manchmal Zeit nehmen. unter Zeitdruck Entscheidungen, da bestimmt das Stresssystem das Ganze. Also das ist ganz stark das stressorientiert. Und dann gibt es natürlich ja emotionale Entscheidungen auch ohne Zeitdruck. Mhm. Dass man einfach sagt, es fühlt sich gut an, sind wir bei den emotionalen. Und dann gibt es noch Entscheidungen, da ist die Kognition drin, da reflektiert man. Das ist noch nicht so emotional. Man ist emotional, reflektiert nochmal, spricht nochmal mit jemandem. Und dann gibt es natürlich Entscheidungen, die man aufschiebt. Also man hat immer so automatisierte, die automatisch gehen, zack, früh nehme ich den Kaffee, entscheide ich mich, überlege ich gar nicht. Oder unter Zeitdruck oder ohne Zeitdruck. Besser sind natürlich die, die man nochmal reflektiert. Ja, oder eben dann auch, manchmal ist es auch nicht schlecht, intuitiv Entscheidungen aufzuschieben.
Habe ich alles verstanden?
Positive Aufschieb, bitte.
Ja. Nochmal zurück zu, denn ich habe ja noch zwei Fragen zu dem Wirtschaftsbeispiel. Es gibt aus der Wirtschaftsforschung ein Beispiel, das mich sehr überzeugt hat. Wenn wir etwas entschieden haben, was uns, sagen wir mal, viel Geld, viel Emotionen, viel gekostet hat. Mhm. Also wir haben das Gefühl, es hat uns subjektiv oder auch objektiv viel gekostet. Dann gibt es die Theorie, wir halten daran fest, weil wir uns selbst gegenüber begründen müssen, dass die Entscheidung damals richtig war.
Ja.
Concorde zum Beispiel mit dem Überschallflugzeug. Mhm. Ne? Das war irgendwie bekannt und ging ganz schnell und hat unglaublich viele Miese gemacht. Aber niemand bei Concorde hat dann gesagt, ist schön, ja, aber funktioniert nicht. Lass uns mal kicken, das Ganze. Mhm. Gegenbeispiel ist BMW. BMW hat mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, hat mal Rover gekauft, die Autofirma Rover, für viel Geld. Und dann haben die relativ schnell gemerkt bei BMW, das war Quatsch. Schnell. Und dann haben sie Rover für 1 Euro verkauft.
Das ist ja Wahnsinn, ja.
Und ich war damals gerade in London, da hat mir ein Typ gesagt, das haben wir als so gemein empfunden, dass ihr unsere traditionelle Firma für nur 1 Euro, das emotional verstehe ich das. Praktisch habe ich gedacht, das war schlau.
Ja.
Die hatten einen Plan, dann haben sie sehr schnell festgestellt, war alles Unsinn in der Theorie, hau weg. Für 1 Euro, heute stehen die ziemlich gut da. Also mir geht es auch so, dass ich früher mehr als heute versucht habe, an irgendwas festzuhalten, weil ich mich mal so entschieden habe. Aber es ist Quatsch.
Das ist doch Quatsch, weil das ist ja die intuitive, emotionale Entscheidung, die man da trifft. Und Entscheidung heißt ja immer, du sagst so was ja und so was nein. Das sagen immer den Leuten. Ne? Also wenn du was wählst, ne, dann ist das automatisch so. Dann wählst du nur eins raus, aber tausende Möglichkeiten weg.
Mhm.
So, aber es ist okay, man kann sich ja da immer drauf verlassen. Da gibt's welche, die sagen, Entscheidungen gibt's gar nicht, es gibt nur eine Entschiedenheit. Das, ne? Man kann richtig und falsche Entscheidung sowieso nicht sagen, sondern wie du es beschrieben hast jetzt. Daimler Chrysler war da auch sowas ähnliches, ne?
Ja, genau, ja. Genau. Hm. Und so, irgendwann war das nicht mehr so schlau.
Ja. Und das heißt also, wenn wir uns damit mal beschäftigen wollen, oder ihr, dann ist es gut, sich zu sagen, ich mach mal so ein kleines Protokoll am Tag, eine Woche. An welchen Entscheidungen hadere ich immer? Wo eiere ich rum? Welche treffe ich ganz schnell? Dass man einfach mal so durchcheckt, welche laufen schon automatisch? Und dann hinterfragt man sich, will ich die automatischen Entscheidungen verändern? Mhm. Also früh entscheiden, Kaffee zu trinken sofort oder eine zu rauchen oder das. Dann sind wir in der Kiste, Gewohnheitsveränderung, anderes Thema. Aber, ne? Oder dass man sagt, ich eiere hier rum.
Ja.
Dann kann man sich überlegen, eierst du logisch rum um diese Entscheidung, weil dir die Daten, Zahlen, Fakten noch fehlen oder keine Informationen ausreichen? Oder ist es ein emotionales Rumeiern? Ja? Oder ein euphorisches emotionales?
Mhm.
Ja, dass du Angst hast, Befürchtung oder du willst es unbedingt haben. Und dann gibt's noch eine ganz tiefe Entscheidungsinstanz, das ist die Intuition, dieses Impulshafte. Das sind dann so, wo man dann so mitten im, ich sag das immer so auf der Couch dann abends, ne, mitten im Supperschlaf, nachts Supperschlaf, dass man dann so bestellt plötzlich irgendwas. Also dass dein iPad so auf der Couch, ne, auf den Knien, Fernseher läuft, Babyfon ist an und Waschmaschine und was weiß ich alles, ne, und dann ploppt irgendwas auf im Halbdämmer. Ja, Supperschlaf läuft schon aus dem Mund raus.
Ja, genug der Details jetzt.
Ja, ja. So sieht das an den Haushalten Deutschlands aus. Und dann plötzlich, baff! Und dann musst du sagen, stopp. Jetzt hast du zwar gerade ein Abo besorgt,
ja,
von irgendeiner Zeitschrift, die du nie lesen wolltest, aber irgendwie dachtest du, es ist eine Tasche. Oder eine Bohrmaschine, ich muss es ja immer jetzt genderfrei machen hier. Ja, also so, und zack, dann kannst du dir überlegen, wie ist das jetzt passiert? Und da kriegst du es nämlich raus. Es kann sein, dass du im Halbdämmerschlaf, ja, intuitiv nochmal das Unterbewusstsein zugelassen hast und hast gesagt, Tasche wollte ich schon immer. Ja, und die Logik war nicht an. Und das ist das Prinzip. Und das Abwägen auch nicht.
Letzte Frage an dich. Mhm. Wie gehen wir, also wie verzeihen wir uns selbst? Also,
oh, das
wir sind jetzt mal in unserem Beispiel eine Frau. Du wolltest ja hier ein bisschen die die Gender-Variante mal. Ich bin jetzt eine Frau, ich habe einen Mann geheiratet. Ich wusste, der Typ ist eigentlich ein Arsch, aber irgendwie emotional habe ich gedacht, ist Hammer, habe ich mir immer so vorgestellt. So, dann habe ich ihn geheiratet und er ist wirklich ein Arsch. Oder ich habe eine Investition getätigt und alle Beispiele sah richtig gut aus. Und dann habe ich es gemacht und war voller Erwartungen und das ganze Geld ist weg. So, und jetzt stelle ich fest, alles wird teurer und denke immer, oh, hätte ich es mal nicht gemacht, dann wäre das Geld noch da. Oder oh, hätte ich mal den anderen geheiratet, dann hätte ich nicht das ganze Drama. Das ist eine Überlegung, die ja nicht sinnvoll ist. Bringt uns ja nicht weiter. Wie kommen wir da raus?
Das hat ja mal ein Politiker gesagt, der fällt dir bestimmt ein.
Ja, ja, hätte, genau. Oder ich habe eine Beraterin, die sagt, hätte und wäre sind die Reichsten an der Börse.
Ja, siehst du. Das ist schon mal ein Punkt. Das andere ist, wie kommt man da raus? Also klar, verzeihen geht so, dass man sich sagt, in dem Moment, als ich das entschieden habe, war mein Gehirn in diesem Zustand. Und das kann emotional, kognitiv oder sonst wie gewesen sein. Die Information, die ich hatte, die Empfindung, die ich in dem Moment hatte, die Erfahrungswerte, mein Verlangen und alles, das war der Moment des Geschehens, der hat das gemacht. Und da war es auch für mich in diesem Moment, das ist das Verzeihen, was die richtige oder die passende oder die befreiendste, ja, die beruhigendste Entscheidung. Seit diesem Zeitpunkt, als ich es gesagt habe, haben sich aber wieder viele Parameter geändert. Ich bin schlauer geworden und das ist der Lernprozess. Also Verzeihen geht übers Lernen. Was lerne ich jetzt daraus für mich im positiven Sinne? Also nicht zu lernen, wie doof war ich schon wieder, bin immer doof und bleibe doof. Sozusagen, ich lerne daraus, dass ich in solchen Situationen demnächst nochmal drüber schlafe, nochmal drüber nachdenke, nochmal den frage. Also Verzeihen hat vor allem für mich zu tun mit, was lerne ich aus dieser Situation aus dem Moment.
Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, denn ich bin sicher, dass ihr alle Punkte habt, bei denen ihr denkt, ja, im Nachhinein betrachtet, um 4 Uhr morgens dann doch noch ins Auto zu steigen oder was immer es war, schien mir damals eine grandiose Idee, war aber nicht so. Also so das mit dem Verzeihen zu machen, wie Sven das beschrieben hat, vielleicht nochmal wirklich in die Situation zu gehen und dann ist dann auch abzuhaken, damit ihr frei seid für die neuen Sachen, ist, glaube ich, ganz schön.
Welche intuitive Entscheidung während des Tages und der Nacht, Ingo, bereust du nie?
Bereue ich nie?
Nee, so eine intuitive Entscheidung, wenn sie passiert.
Tee zu trinken, entscheide ich jeden Morgen intuitiv neu. Ja, das sagst du. Du hast doch meinen Tee getrunken, der ist Hammer.
Ach so, gut, ich weiß nicht, was drin ist.
Langweilig. Okay.
So eine intuitive, wo du sagst, das gehört zu mir. Da wird ein anderer sagen, wie kannst du das so intuitiv machen?
Also zum Beispiel ist Autokauf bei mir auch intuitiv.
Ja. Das finde ich jetzt spannend.
Also du könntest, wenn jetzt, ich erfinde jetzt meine Autofirma, die es nicht gibt, den Schneiatsu Thrombose. So, wenn der Schneiatsu Thrombose besser, viel billiger natürlich und eigentlich toller ist als die Firmen, die ich cool finde, dann will ich trotzdem die Firmen, die ich cool finde.
Das ist gut.
Und dann weiß ich, ja, das kann man unterentwickelt finden, denn rein faktisch könnte man ja viel Geld sparen. Wenn man nicht die coole Firma kauft, dann denke ich, ja, könnte ich, will ich aber nicht.
Ich spreche nämlich gern auch mal für die intuitive Entscheidung, weil viele sich das immer zu sehr kontrollieren und blocken und so weiter. Man muss ein bisschen die Konsequenzen rechnen, ne, ein bisschen gucken, dass man keinen schädigt, aber gebt euch ab und zu mal eine intuitive Entscheidung hin, weil das sehr viel Glück auch ausschüttet, Glückshormone und Botenstoffe.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Bei mir ist es meistens, wenn ich in irgendwie ein Schlemmerparadies bin. Dann ist viel intuitiv.
Der kleine Dr. Sven möchte aus dem Schlemmerparadies nicht abgeholt werden. Nein. Es ist dennoch jetzt leider erforderlich. Damit verabschieden wir uns aber nur für diesmal von euch. Dr. Sven Sebastian, Meister der Schlemmerei.
Und Ingo Hoppe, Meister der intuitiven Entscheidung bei Autokauf.
Nicht nur da, aber auch. Nicht nur da. So, und wir sind, das wisst ihr ja, Dr. Sven ist ein Neurocoach, deshalb heißt er auch Dr. Brain und er kennt sich aus, das habt ihr wieder gehört, mit unserem Gehirn. Und ich trainiere Menschen im Bereich Kommunikation und ganze Teams und so, dass es fluffig alles läuft. Bin ein Radiomoderator und ihr könnt uns näher kommen, wenn ihr auf unsere Seite geht.
www.meingehirnundich.de.
Sven ist eben ein bisschen zusammengezuckt bei näher kommen, aber ich möchte das doch nochmal tun. Ja, www.meingehirnundich.de. Wir freuen uns sehr.
Mein Gehirn und ich. Ab sofort Hand in Hand.